Ja, das wäre auch so ein schwieriger Mensch, ne? Bevor ich anfange, eine ganz große Ermutigung, setzen Sie sich jetzt so hin, dass Sie richtig gut zuhören und gucken können. Sonst haben Sie nämlich heute Abend einen steifen Hals und das will ich nicht schuld sein. Ich hoffe, Sie sind noch gut versorgt mit Trinken, was Sie so an den Tischen brauchen. Toilette haben wir ja auch alle hinter uns. Jetzt kann es losgehen. Ja, du machst mich fertig, so lautet das Thema des heutigen Morgens. Und egal, wo ich hinkomme, das Thema ist immer der Renner. Einfach deswegen, weil ich denke, wir alle finden uns in diesen Situationen wieder oder fast jeder ist an irgendeiner Stelle in seinem Leben irgendwo mal betroffen oder betroffener gewesen. Und ich lese Ihnen zum Anfang mal einen Text vor, den mir meine Tochter kürzlich aus dem Internet gefischt hat. Den hatte sie mir dann auf den Schreibtisch gelegt und hat gesagt, Mama, das muss man lesen, das ist wirklich der Kracher. Und ich habe gedacht, das ist der perfekte Einstieg für unser Thema. Eine Mutter kommt ins Zimmer ihrer Tochter und findet dieses leer mit einem Brief auf dem Bett. Das schlimmste Ahnen macht sie ihn auf und liest Folgendes. Liebe Mami, es tut mir sehr leid, dir sagen zu müssen, dass ich mit meinem neuen Freund von zu Hause weggegangen bin. Ich habe in ihm die wahre Liebe gefunden. Du solltest ihn mal sehen, er ist ja so süß mit seinen vielen Tattoos und den Piercings und vor allem mit seinem Megateil von Motorrad. Aber das ist noch nicht alles, Mami, ich bin endlich schwanger. Und Kalle sagt, wir werden ein schönes Leben haben in seinem Wohnwagen mitten im Wald. Er will noch viele Kinder mit mir und das ist auch mein Traum. Und da ich drauf gekommen bin, dass Marihuana ja eigentlich ganz gut tut, werden wir das Gras auch für unsere Freunde anbauen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft endlich ein Mittel gegen AIDS findet, damit es Kalle bald besser geht. Er verdient es wirklich. Du brauchst keine Angst um mich zu haben, Mami, ich bin schon 15 und kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich hoffe, ich kann dich bald besuchen kommen, damit du deine Enkel kennenlernst. Deine geliebte Tochter. PS, alles Blödsinn, Mami. Ich bin bei den Nachbarn, wollte dir nur sagen, dass es schlimmere Dinge im Leben gibt, als das Zeugnis, was auf deinem Nachttisch liegt. Hab dich lieb. Da hört man die Steine richtig poltern vor Erleichterung, dass das nicht wahr ist. Ja, schön wäre es, wenn sich alle Probleme mit schwierigen Menschen immer auf so leichte und unkomplizierte Weise lösen würden. Wenn wir am Ende entspannt und erleichtert lachen könnten und sagen könnten, noch, das Ganze war nur ein Witz, war nur ein Fake, in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm. Aber gerade diese Wirklichkeit sieht anders aus. Und wir werden in unserem Leben immer mal wieder mit Menschen konfrontiert, die uns das Leben so richtig schwer machen. Wenn ich heute Morgen von schwierigen Menschen spreche, dann meine ich nicht Menschen, die aufgrund einer altersbedingten, psychischen oder körperlichen Einschränkung für uns vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend sind. Dafür können diese Menschen gar nichts. Und das wäre nochmal eine ganz eigene Sache, da hinzuschauen, wie kann man sich vielleicht als Angehöriger da immer mal ein bisschen Erleichterung verschaffen oder ein bisschen Luft verschaffen. Und wenn ich von Problemen mit schwierigen Menschen spreche, dann meine ich auch nicht die ganz normalen Auseinandersetzungen und Konflikte, die wir alle immer mal wieder mit dem einen oder anderen haben. Diese Reibereien, die sind ganz normal, die gehören zu jedem Miteinander dazu und in der Regel finden wir da ja auch wieder raus und finden zu einem friedlichen Miteinander zurück. Aber, und das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, es gibt Menschen, die uns weit über dieses normale Maß hinaus beschäftigen, weil sie ein Verhalten an den Tag legen, was das Miteinander extrem belastet. Das ist zum Beispiel die Kollegin, die schon seit Wochen, seit Monaten für schlechte Stimmung sorgt, die andere hinter ihrem Rücken gegen sie aufwiegelt und die regelrecht versucht, sie aus ihrem Job rauszumobben. Eigentlich lieben sie ihre Arbeit und gehen da gerne hin. Aber mittlerweile ist es wieder der reinste Horror, da jeden Morgen wieder hinzumüssen. Da ist das Kind, der Teenager, der Jugendliche oder schon das längst erwachsene Kind, was nur für Probleme sorgt, wo wir uns ständig Sorgen machen müssen, weil der wieder irgendwas verzapft. Dass der Nachbar, der zu jeder Tages- und Nachtzeit unangemeldet bei Ihnen auf der Matte steht und sich wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen beschwert. Dass der Partner, der mauert, der schweigt, der sich immer hinter einem Berg von Arbeit oder in sein Schneckenhaus zurückzieht. Oder der Partner, der ein Suchtmittelproblem hat. Die Liste ließe sich beliebig lang fortführen und wenn Sie jetzt hier die Möglichkeit hätten, was zu erzählen, kämen noch viel, viel mehr Beispiele eben aus Ihrem Leben zusammen. Ich selbst kenne diese Situation auch, sonst würde ich mir auch nicht anmaßen, diesen Vortrag zu halten. Ich selbst komme aus einer Alkoholikerfamilie, meine Mutter war Alkoholikerin, also ich habe eine gewisse Zeit meines Lebens mit solch einem schwierigen Menschen zusammengelebt und auch eines meiner Kinder ist aus ganz anderen Gründen für mich phasenweise ein sehr, sehr schwieriger Mensch gewesen und ist es tendenziell auch immer noch. Und aus dieser Zeit weiß ich, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, wie schwer es ist, sich in Gegenwart solch eines Menschen die innere Freude, die Gelassenheit und den Seelenfrieden nicht völlig rauben zu lassen. Und wie schwer es ist, sich emotional abzugrenzen, damit uns das nicht so ständig bedrückt. Aber ich habe mich eben zwangsläufig mit diesem Thema auch sehr viel beschäftigt und habe für mich Wege entdeckt, die mir geholfen haben im Umgang mit schwierigen Menschen. Und auf diesem Weg möchte ich Sie heute Morgen gerne mitnehmen mit einigen Impulsen, die mir sehr geholfen haben und die Ihnen dann hoffentlich auch weiterhelfen im Umgang mit Ihrem schwierigen Menschen. Vom Ablauf des Vortrags, wir werden es so machen, ich werde den allergrößten Vortrag jetzt erst einmal halten. Dann machen wir eine Gesprächspause an den Tischen, weil ich denke, Sie haben dazu auch eine Menge beizutragen. Sie haben ja alle schon einige Erfahrungen und können sicher viel Gutes weitergeben. Und ich finde gerade so den Austausch unter Frauen immer sehr, sehr hilfreich. Und danach habe ich dann noch zwei weitere kleine Impulse, mit denen ich den Sack dann zubinde. Der erste Impuls. Machen Sie die Augen auf. Je konkreter Sie das Problem benennen können, um das es geht, umso besser. Was genau macht mir an dem anderen eigentlich so zu schaffen? Dieser Schritt ist deswegen so wichtig, weil ein unklares Unbehagen oder so ein eigenartiges Bauchgefühl, was sich immer wieder in Gegenwart des anderen einstellt, weil sich das viel schwerer bearbeiten lässt als ein klar umrissenes Thema und ein klar umrissener Konflikt. Probleme, die immer so unter der Oberfläche schwelen, aber nie mal richtig ans Licht kommen. Die belasten in der Regel uns selbst, den anderen und auch die Beziehung miteinander viel mehr, als wenn die Dinge mal ausgesprochen sind. Manchmal fällt es uns allerdings sehr schwer, das Kind beim Namen zu nennen. Und das ist ja durchaus verständlich. Es ist ja nicht leicht, zum Beispiel zu sagen, wir haben ein Kind in Anführungsstrichen, egal welchen Alters, das sorgt nur für Probleme. Wir haben so viel investiert, wir haben Liebe gegeben, wir haben gut erzogen, wir haben gefühlt alles richtig gemacht. Und jetzt das. Oder ich glaube, mein Partner hat ein Suchtmittelproblem. Das ist nicht mehr nur das ein oder andere Feierabendbierchen. Ich denke, das ist deutlich mehr. Es fällt uns so schwer, diese Dinge klar zu benennen, weil wir Angst haben, uns der Wahrheit zu stellen. Die Wahrheit tut ja auch immer weh. Und weil wir natürlich auch den zu erwartenden Konflikt scheuen. Denn wenn das Ding mal ausgesprochen ist und am Tisch liegt, dann muss man ja was damit machen. Und wir wissen ja nicht genau, wie der andere darauf reagiert. Scheint so viel leichter zu sein, den Kopf in den Sand zu stecken, alles schön zu reden und zu hoffen, dass sich das Ganze irgendwie von selbst erledigen wird. Diese Erwartung ist in der Regel aber sehr, sehr unrealistisch und Sie tun sich mit so einer Erwartung auch keinen Gefallen. Denn wenn wir immer so tun, als sei dieses Problem nicht existent, dann stolpern wir in jede neue Situation hinein mit der Erwartung, diesmal wird's besser laufen. Diesmal wird die Situation nicht so eskalieren. Diesmal wird der andere mich nicht so verletzen. Diesmal wird es nicht so ein Drama geben. Das heißt, sie erwarten immer wieder aufs Neue etwas, was der andere aber nicht erfüllen wird, weil er es nicht will oder weil er es nicht kann. Das heißt, sie selbst manövrieren sich immer wieder neu in eine Situation hinein, in der sie wieder aufs Neue enttäuscht und verletzt werden, weil sie sich der Wahrheit nicht stellen wollen und weil sie der Realität nicht ins Auge schauen wollen. Und in der Regel ist es so, erst dann, wenn wir die Wahrheit so sehen, wie sie ist, erst dann finden wir auch Wege, wie wir mit so einem schwierigen Menschen ein halbwegs erfülltes und befriedigendes Leben führen können. Und das ist eine Energie, die völlig verpufft, wenn wir immer nur irgendwelchen Wunschvorstellungen hinterherlaufen. Dieser ehrliche und realistische Blick gilt aber natürlich nicht nur dem anderen und seiner Problematik, sondern auch und vielleicht sogar vor allem uns selbst. Denn dass mich jemand anders so zur Weißglut treibt oder dass ich in seiner Gegenwart so extrem belastet bin oder dass mich seine Worte so sehr verletzen, das hat ja auch immer etwas mit mir selbst zu tun. Natürlich gibt es Menschen, die sind flächendeckend für ganz viele Menschen ein schwieriger Mensch. Also wenn Sie zum Beispiel so einen cholerischen Chef haben, der immer rumbrüllt und seine Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft zusammenfaltet, dann wird der natürlich nicht nur für Sie schwierig sein, sondern auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ganz häufig ist es aber so, dass wir sehr subjektiv einen Menschen als sehr schwierig empfinden, während andere um uns herum mit dieser Person relativ gut klarkommen. Das hat natürlich immer etwas mit unterschiedlicher Nähe und Distanz zu tun. Ne? Wenn wir einen großen Abstand haben zu solchen Personen, dann kann man damit auch lockerer umgehen, als wenn man ständig mit so einer Person zusammen ist. Ganz häufig hat es aber damit etwas zu tun, dass der schwierige Mensch einen wunden Punkt in uns trifft. Ein Thema, was sowieso schon vorhanden ist. Ein Defizit, was wir sowieso schon haben. Eine alte Verletzung, die wir sowieso schon mit ins Leben gebracht haben. Und der schwierige Mensch, der hat dann sowas an sich, was genau diese Punkte immer antriggert. Machen Sie die Augen auf, heißt also auch, dass Sie hier mal hinschauen. Warum macht mich das Verhalten des anderen eigentlich so extrem an? Gibt es da vielleicht etwas Altes, Unverarbeitetes in mir, mit dem ich mich mal auseinandersetzen muss, damit das nicht immer wieder aufbricht? Machen Sie die Augen auf, heißt aber auch, dass Sie mal hinschauen, wo und wie Sie dem schwierigen Menschen in die Hände spielen, sodass sein Verhalten durch das Ihrige überhaupt erst ermöglicht wird. Nehmen wir mal an, Sie haben einen sehr dominanten Partner, einen sehr, 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 sehr dominanten Partner. Also das muss alles nach seiner Nase gehen, er hat immer recht, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zählen überhaupt nicht, Ihre Meinung zählt nicht und der macht immer so einen Durchmarsch. Dann funktioniert das ja wahrscheinlich nur, weil Sie nie gelernt haben, mal in guter Weise Grenzen zu setzen, sich um sich selbst und die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse zu kümmern, auch mal Nein zu sagen, Ihre Frau zu stehen und so weiter. Das heißt, Sie spielen in diesem Spiel auch eine Rolle. Und dieses System, was da entstanden ist, das funktioniert ja nur, weil Sie genau diesen Part in diesem System einnehmen. Und in der Regel ist es so, erst wenn wir anfangen, unseren Part zu verändern, also wenn wir anfangen, uns zu verändern und einen anderen Punkt in diesem System einnehmen, erst dann besteht zumindest die Chance, dass der schwierige Mensch sich verändert. Ein zweiter Impuls: Versuchen Sie zu verstehen, wie der schwierige Mensch tickt. Die Gründe für das Verhalten schwieriger Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr vielschichtig. Die einen, die haben eine sehr eigenartige und eigenwillige Persönlichkeit. Wieder andere haben große Defizite in ihrer eigenen Biografie. sodass ihnen ganz wichtige Voraussetzungen fehlen, um gut mit anderen Menschen umzugehen. Wieder andere leiden an irgendeiner Stelle sehr stark an sich selbst und ihrem Leben. Aber anstatt diese Themen anzugehen und auch da zu lassen, wo sie hingehören, projizieren sie ihren ganzen Unmut auf andere und lassen dann ihren Ärger an anderen aus. Wieder andere haben ein Suchtmittelproblem und so weiter und so weiter. Naja, und dann gibt's immer noch die, die so sind, wie sie sind. Und kein Mensch weiß so genau, warum das so ist. Schwierige Menschen zeichnen sich durch einen Mangel an sozialen Fähigkeiten und durch ein hohes Maß an Uneinsichtigkeit aus. Normalerweise entwickeln und verändern wir uns ja im Miteinander mit anderen Menschen. Also ein ganz simples Beispiel, Sie unterhalten sich mit jemand anders und in dieser Unterhaltung lassen Sie so eine total blöde Bemerkung fallen. Irgendwie so ein Witz auf Kosten des anderen oder so eine ironische, sarkastische Bemerkung. Sie finden das vielleicht ganz witzig, aber Sie merken, der andere findet das überhaupt nicht witzig. Also der andere reagiert, beleidigt, verärgert, verletzt, enttäuscht, was auch immer. Das führt normalerweise dazu, dass sie anfangen, ihr Verhalten zu überdenken, dass sie an sich arbeiten und dass sie beim nächsten Mal in einer nächsten Begegnung mit dieser oder anderen Person versuchen, ein bisschen freundlicher, höflicher zu sein und solche unpassenden Bemerkungen herunterzuschlucken. Bei keinem von uns passieren solche Veränderungen von jetzt auf gleich. Wir müssen ja alle üben. Aber normalerweise führt eben das Erleben, einen anderen Menschen gekränkt, verärgert oder verletzt zu haben, dazu, dass wir unser Verhalten überprüfen und dann versuchen, ich sag mal so, sozial verträglicher zu werden. Aber genau diese Abläufe fehlen dem schwierigen Menschen. Und er kann oder er will sich nicht verändern, auch dann nicht, wenn ihm von verschiedensten Seiten immer wieder gespiegelt wird, dass sein Verhalten für andere eine extreme Belastung darstellt. Der schwierige Mensch, der ist nämlich im Kern ganz stark bei sich selbst. Und ihm ist das Festhalten an vertrauten Verhaltensmustern oder die Befriedigung seiner momentanen Bedürfnisse wichtiger als das Wohlergehen eines ihm nahestehenden Menschen. Und das muss Ihnen ganz, ganz klar sein. Denn das bedeutet im Klartext, Sie können noch so viele Tränen weinen. Sie können noch so viele wütende Ausbrüche kriegen, so nach dem Motto, jetzt reicht's aber mal und Feierabend und mal so richtig auf den Putz hauen. Sie können noch so viele ruhige, vernünftige Gespräche führen. Der schwierige Mensch wird sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen. Nicht wirklich beeindrucken lassen. Es kann natürlich sein, dass er durch unsere Reaktion erstmal so ein bisschen geschockt ist und dann voller Reue Besserung gelobt. Aber in der Regel reichen diese Versprechungen nicht tief genug, um eine Veränderung dann auch wirklich auf den Weg zu bringen. Aber weitaus häufiger wird der schwierige Mensch alles abstreiten, unser Verhalten als völlig übertrieben darstellen, so nach dem Motto, oh, was du wieder hast und übertreibst ja wieder völlig, Mann. Oder aber sich selbst als Opfer der misslichen Umstände präsentieren. Denn auch das ist etwas, was ganz typisch für schwierige Menschen ist. Sie übernehmen keine Verantwortung für sich, für ihr Leben und für ihr Verhalten, sondern schieben diese Verantwortung auf andere ab oder auf die Umstände ab. Die anderen sind eben immer daran schuld, dass manches in seinem oder ihrem Leben nicht klappt oder dass es, ja, würde man ja gerne, aber es geht ja nicht, weil das und das und das. Das Vertrackte daran ist, dass Menschen, die sehr viel und sehr eng mit solchen schwierigen Menschen zusammen sind, dieser Lüge tatsächlich irgendwann glauben. Und tatsächlich irgendwann glauben, sie wären schuld daran, dass der andere sich so verhält. Und sie müssten sich noch mehr anstrengen, damit sich das ändert. Und sie hätten auch die Verantwortung dafür, dass das sich ändert. Man hat das zum Beispiel ganz oft bei Frauen, die Gewalt in ihren Beziehungen erleben. Dass sie tatsächlich irgendwann meinen, ja, ich bin halt auch so unmöglich, klar, deswegen habe ich die Watschen ja auch verdient. Aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Lüge. Denn wir alle sind in allererster Linie für uns selbst und für das Gelingen unseres Lebens verantwortlich. Diese Verantwortung hat uns Gott für unser Leben übertragen. Und niemand von uns kann und darf diese Verantwortung einfach auf andere abschieben. Auch der schwierige Mensch darf das nicht tun. Es ist sein Leben, was es zu gestalten gilt und für das er Verantwortung trägt und nicht unseres. Es ist sein Versagen und nicht meins. Es sind seine Probleme, Lasten, Altlasten, Persönlichkeitsstörungen, Süchte oder was auch immer und nicht meine. Für Menschen, die sehr eng mit schwierigen Menschen zu tun haben oder sehr oft mit ihnen zu tun haben, ist diese klare Grenzziehung zwischen dem Ich und dem Du, zwischen dem Mein und dem Dein ganz, ganz wichtig, damit diese Probleme des anderen nicht dauernd auf uns rüberschwappen und wir tatsächlich irgendwann meinen, das sind unsere Probleme. Nein, das sind sie zunächst einmal nicht. Und schwierige Menschen sind Grenzüberschreiter. Der schwierige Mensch nimmt die Grenzen eines anderen nicht wahr, geschweige denn, dass er sie achtet. Und deswegen können wir uns auch in Gegenwart von schwierigen Menschen nie so richtig entspannen. Wir sind innerlich immer in Alarmbereitschaft, immer in Hab-Acht-Stellung. Eine Nachbarin von mir, die hat einen super schwierigen Sohn, der ist ja jetzt auch schon Mitte 20, hat Probleme mit Alkohol und Drogen und wohnt immer so phasenweise bei ihr zu Hause. Und sie sagte neulich zu mir, der braucht nur das Haus zu betreten. Und ich bin schon total angespannt und gestresst. Sie sagt, vielleicht haben wir im Moment kein Problem. Vielleicht läuft es im Moment auch verhältnismäßig gut und er verschwindet direkt so nach oben, alles relativ gut. Aber allein die Tatsache, dass er da ist in meinem Umfeld, stresst mich schon und macht schon was mit mir. Oder die Frau, die das mit dem nervigen Nachbarn erzählte, das wird mir immer nach den Veranstaltungen so erzählt, wo überall die schwierigen Menschen stecken. Und die das mit dem nervigen Nachbarn erzählte, die sagte, wenn wir jetzt so, das war im Sommer, nach einem schönen Tag dann noch abends im Garten sitzen und grillen wollen oder ein Gläschen Wein trinken wollen. Und ich höre, unser Nachbar ist nebenan im Garten und die haben so ein Reihenhaus, so ganz dicht an dicht. Ich höre, der ist da. Habe ich schon gar keine Lust mehr, jetzt da irgendwas zu machen auf meiner Terrasse, weil ich befürchte, gleich hängt er sich wieder über die Hecke und hat wieder irgendwas zu meckern wegen des Rauchgeruchs oder weil wir zu laut sind oder was auch immer. Diese Grenzüberschreitungen des schwierigen Menschen können im Tun, aber genauso auch im Lassen bestehen. Jemand, der sich immer entzieht und nicht handelt, obwohl es dringend geboten wäre, der überschreitet genauso die Grenzen des für sie Erträglichen wie jemand, der aktiv gegen sie vorgeht. Weil Grenzüberschreiter von selbst kein Halten kennen, müssen wir lernen, sie in ihre Grenzen zu verweisen oder wir müssen ihnen Grenzen aufzeigen. Das ist nicht leicht und erfordert einiges an Übung. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Denn Grenzüberschreiter gehen entweder mit einem hohen Maß an Aggressivität vor, also sie sind sehr laut, sehr präsent und sehr dominant, um uns eben damit so in die Ecke zu schieben und zu verängstigen. Oder das sind so diese Nichtstuer, ne, wo alles verpufft, also sie schieben unglaublich viel Energie rein und das ist wie so ein, ist auf einmal alles weg. Oder sie gehen sehr subtil und manipulativ und raffiniert vor. Eine Frau erzählte mir, das ist eine Bekannte, die sagte zu mir, ich habe eine Mutter, die möchte, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren. Meine Bekannte ist so alt wie ich, also Anfang 50 und die Mutter ist Anfang 70. Nun ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man jeden Tag mit seiner Mutter telefoniert, gar nicht, wenn das denn schöne Telefonate wären. Das sind es aber nicht. Kaum geht das Telefonat los, fängt diese ältere Frau an, sich zu beschweren. Sie wäre ja so alleine in diesem großen Haus und die ganze Arbeit und überhaupt, sie hätte ja niemanden, der ihr helfen würde, überhaupt, es würde sich ja niemand um sie kümmern. Und warum denn sie, die Tochter, so weit weggezogen ist, habe ich gedacht, ja warum wohl, kann man sich ja eigentlich auch denken. Aber nur Vorwürfe und so weiter. Nun muss man aber dazu sagen, dass diese ältere Frau topfit ist. Also es ist jetzt nicht eine kranke ältere Dame, wo man sagen muss, klar, die braucht jetzt auch ihre Tochter, ganz klar. Nein, die Frau ist topfit, mental fit, körperlich fit, die fährt Auto. Die hätte also alle Möglichkeiten, zum Beispiel ihr Haus zu verkaufen, wenn ihr das zu groß ist und viel zu viel Arbeit ist, umzuziehen oder auch mal sich auf die Socken zu machen im Ort oder was auch immer, mal zu gucken, wo kann ich Leute kennenlernen. Also sie hat alle Kompetenzen in sich, das zu tun. Aber das will sie nicht. Sie will in ihrer Opferhaltung verharren und macht damit meiner Bekannten, Entschuldigung, die Hölle heiß. Und das geht so weit, dass meine Bekannte wirklich schon zusammenzuckt, wenn das Telefon klingelt. Verstehen, wie der schwierige Mensch tickt, bedeutet, dass sie all diese Vorgehensweisen von ihm, also jetzt in diesem Fall bei dieser Frau, die muss ja gar nicht laut werden, die muss nicht aggressiv werden. Die schafft es durch ihr Genörgel und durch ihr Gequengel und durch ihre subtilen Schuldzuweisungen eben meine Bekannte so unter Druck zu bringen. Und es ist eben wichtig, mal zu gucken, wie geht denn der schwierige Mensch vor? Und dafür brauchen Sie wirklich etwas emotionale Distanz von der Situation. Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn Sie mittendrin hängen in der Sache, dann sind Sie emotional total von den Socken und wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann können Sie überhaupt nicht mehr klar denken. Also Sie brauchen irgendetwas, womit Sie sich immer wieder mal so etwas Distanz verschaffen. Als das damals mit einer meiner Töchter so arg schlimm war und ich wusste, jetzt rollt gleich wieder ein Konflikt auf mich zu, da habe ich mir manchmal vorgestellt, ich setze mich jetzt in einen Theatersaal, noch ist alles dunkel, ich setze mich da ganz entspannt hin, mache es mir schön gemütlich und dann geht vorne der Vorhang auf, das Licht geht an und der schwierige Mensch, der Theaterspieler, betritt die Bühne und legt los. Und glauben Sie mir, es ist oft nicht viel mehr als ein gut einstudiertes Theaterstück, was der andere so ablaufen lässt, weil er genau weiß, welche Knöpfe er bei uns drücken muss, damit wir hochgehen. Und aus dieser Distanz habe ich mir, also es war ja nur so ein inneres Bild, was ich mir gegeben habe, so eine Hilfe, habe ich mir mal dann angeschaut, wie sie so vorgeht. Was passiert da eigentlich, dass ich da jedes Mal so von der Rolle bin? Und das können Sie auch tun, wie auch immer Sie es tun, aber versuchen Sie, wenn Sie es in der Situation selbst nicht schaffen, aber dann doch wenigstens mal hinterher, sich zu überlegen, was läuft da eigentlich ab? Wie geht denn der andere vor? Was für eine Mimik, was für eine Gestik, welche Wortwahl, womit versucht er mir Angst oder ein schlechtes Gewissen zu machen? Wie versucht er mich zu manipulieren? Welche Argumente benutzt er? Durchleuchten Sie mal bei klarem Kopf die Argumente, die der andere bringt, so auf Ihre Stichhaltigkeit. Und Sie können, wenn Sie das so reflektiert noch mal ein bisschen auseinandernehmen, werden Sie ganz schnell merken, das ist ganz schief an vielen Stellen, das stimmt hinten und vorne nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer mal wieder so in diese emotionale Distanz reinkommen, damit uns nicht alle Fälle schwimmen gehen. Ein dritter Impuls, das ist ein ganz, ganz schwieriger, das sage ich Ihnen direkt, der heißt, achten Sie den anderen und vergeben Sie ihm. Das ist wirklich schwierig, denn ich denke, einer der größten Gefahren, der wir erliegen können im Zusammenhang mit schwierigen Menschen, ist, dass wir sie verachten, dass wir sie geringschätzen und dass wir sie ablehnen, weil sie so unmöglich sind. Und das ist total verständlich, aber nicht wirklich hilfreich. Denn durch Ablehnung und Verachtung hat sich ja noch nie jemand zum Guten hin verändert. Im Gegenteil, in der Regel wird es so sein, dass der schwierige Mensch sein Verhalten durch unsere ablehnende Haltung ihm gegenüber nur noch verstärkt. Und dann schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch. Und ich muss mich selbst dann auch immer wieder zurückpfeifen und mir bewusst machen, dass ich unterm Strich und aus den Augen Gottes gesehen ja auch nicht viel besser bin als dieser schwierige Mensch. Jesus hat dazu mal etwas sehr, sehr Kluges gesagt. Er hat mal gesagt, wie kannst du deinem Bruder, also damit ist jetzt nicht der leibliche Bruder gemeint, sondern einfach so dem Nächsten, mit dem du so zu tun hast, also wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich entferne den Splitter aus deinem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst, das dir den Blick versperrt. Schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen Splitter zu entfernen. Ich finde, das ist ein super Bild. Kann sich total gut merken. Also die Vorstellung, ich habe da so ein fettes Brett vor dem Kopf und dann gehe ich zum anderen und porkel da so rum, damit er den kleinen Splitter da rauskriegt. Aber so läuft das bei uns ganz oft im Zusammenleben mit schwierigen Menschen, neigen wir nämlich alle dazu, uns nur noch auf ihn und auf seine Defizite zu konzentrieren. Und darüber vergessen wir völlig, dass wir mit uns selbst eigentlich genug zu tun haben. Und wir übersehen auch, dass wir alle so wie wir heute Morgen hier sitzen, ausschließlich von der Gnade und Vergebungsbereitschaft Gottes leben. Sonst säßen wir alle nicht hier. Und wir übersehen auch, dass wir davon leben, dass andere Menschen uns immer wieder vergeben. Für mich gilt das zumindest so. Denn wir alle verletzen ja auch andere Menschen. Wir alle sind für andere vielleicht an irgendeiner Stelle mal so ein schwieriger Mensch. Und ich persönlich zumindest, ich lebe davon, dass Gott, dass Jesus mir immer wieder vergibt, aber auch, dass meine Mitmenschen mir immer wieder vergeben und sagen, es ist okay, es ist wieder alles gut und wir können nochmal neu durchstarten. Und weil ich von dieser Vergebung lebe, bin auch ich aufgefordert, anderen Menschen, auch dem schwierigen Menschen, immer wieder zu vergeben. Wenn Ihnen das sehr schwer fällt, und das ist total verständlich, also habe ich größtes Verständnis für, weil schwierige Menschen uns wirklich zutiefst verletzen können. Wenn Ihnen das sehr schwer fällt, dann machen Sie sich aber bewusst, das kann eine Hilfe sein, dass Sie selbst von so einem Akt oder vielleicht besser gesagt von einem Prozess des Vergebens am meisten profitieren. Denn durch ihren Groll, durch ihre Wut, durch ihre Bitterkeit sind sie ja innerlich total vergiftet und total gebunden an diesen Menschen und all das Ungute, was er so von sich gibt. Und Vergebung ist dann wie so eine Schere, mit der sie diese ungute Bindung wieder durchtrennen und frei werden für ihr eigenes Leben und frei werden auch wieder für gute, befreite Gefühle, damit sie das Ganze nicht immer so gefangen hält. Der vierte Impuls, den wir jetzt noch vor der Gesprächspause machen, lautet: Setzen Sie Grenzen. Was ich gerade gesagt habe zum Thema Vergebung, wird häufig missverstanden. Wird meiner Wahrnehmung nach auch besonders von Frauen oft missverstanden. Wird nämlich gleichgesetzt mit: Du musst den anderen machen lassen. Der kann mit dir machen, was er will, du musst das halt aushalten, muss er halt durch. Wenn wir so reden, dann haben wir zumindest meiner Meinung nach etwas gründlich missverstanden, dann haben wir meiner Meinung nach auch Gott und die Bibel gründlich missverstanden. Denn Gott selbst setzt ja dem Menschen trotz seiner unendlichen Vergebungsbereitschaft auch immer wieder Grenzen für sein schädliches Verhalten. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, der als Sohn Gottes auf dieser Welt gelebt hat, dann stellen wir ganz schnell fest, dass dieser Jesus ja nicht grenzenlos war, also dass man mit ihm machen konnte, was man wollte, sondern der hat manchmal richtig Tacheles geredet und Leute ganz klar in ihre Grenzen und ihre Schranken verwiesen. Die ganze Bibel ist neben der Aufforderung zu lieben, zu vergeben und zu barmherzig zu sein, auch voll mit der Aufforderung, mutig aufzustehen und schlechtem und schädlichem Verhalten Einhalt zu gebieten. Und deswegen können, sollen, dürfen und müssen wir auch auch dann, wenn wir vergeben, immer wieder Grenzen setzen, damit das Leben so miteinander funktioniert. Grenzen, die Sie setzen, die sollten realistisch, durchführbar und zu Ihnen passend sein. Sparen Sie sich völlig überzogene Drohungen, von denen Sie heute schon wissen, dass Sie die morgen sowieso nicht einhalten oder durchhalten werden. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwie auch noch so einen jugendlichen Chaoten-Mitbewohner da unterm Dach haben, der da in seinem Messi-Chaos thront und irgendwann stürzen Sie da hoch, weil Sie haben echt Sonnenhals, reißen die Tür auf und brüllen los: Wenn du nicht bis heute Abend hier alles weggeräumt hast, dann schmeiß ich die ganzen Sachen aus dem Fenster. Überlegen Sie sich, ob Sie das tun. Die Nachbarn hätten zwar ihre helle Freude, aber ich vermute mal, Sie würden es nicht tun. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, sie hat es wirklich gemacht. Aber in der Regel tun wir es nicht. Den teuren Fernseher, den teuren PC, den Sie vermutlich noch mitfinanziert haben, aus dem Fenster. Der süße kleine Hamster, der noch aus Kindertagen übrig geblieben ist, aus dem Fenster. Sie werden es doch nicht tun. Also sparen Sie sich solche Ansagen. Der schwierige Mensch, der gewöhnt sich daran. Der gewöhnt sich daran, dass Sie immer mal wieder Dampf ablassen, dass dann aber überhaupt nichts passiert. Hier gilt lieber eine Nummer kleiner anfangen und das dann auch beharrlich und konsequent durchziehen, als heute große Reden zu schwingen und morgen dann schon wieder einzuknicken. Also überlegen Sie sich, welche Grenzen Sie dem schwierigen Menschen setzen können und auch müssen. Und an dieser Stelle müssen Sie sicher auch realistisch sein. Hängen Sie die Latte da nicht so hoch, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Suchen Sie sich was aus, wo Sie denken, das kann ich gut durchhalten, aber das kann ich auch dem anderen zumuten, der kriegt das hin. Legen Sie aber auch fest, wo Ihre absolute Schmerzgrenze, wo Ihre absolute Deadline ist, wo der andere nicht, aber auch gar nicht drüber latschen darf. Je konkreter und klarer diese Grenzen definiert sind, umso besser. Der andere weiß dann ganz genau, was Sache ist, und Sie haben auch klare Abmachungen und Fakten an der Hand, anhand derer Sie die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung überprüfen können. Ja, und dann geht es darum, diese Grenzen tatsächlich auch einzuhalten und zu wahren. Glauben Sie mir, das ist wirklich eins der schwersten Dinge, die es überhaupt gibt. Denken Sie daran, Sie haben es mit einem chronischen Grenzüberschreiter zu tun. Der wird es sich nicht, überhaupt nicht, keine Sekunde bieten lassen, dass Sie ihm diese Grenze vor die Nase setzen. Nicht, weil der andere böse ist oder so, sondern es ist einfach so sein Wesen. Der latscht fröhlich über Grenzen hinüber und der hat es noch nie erlebt, dass man ihm eine Grenze setzt. Warum sollte er das jetzt akzeptieren? Und da sind Sie jetzt eben dann gefordert, wirklich dran zu bleiben und diese Grenzen immer wieder zu sichern und zu gucken, ist da noch alles dicht. Wir hatten kürzlich bei uns zu Hause, das war ein witziges Beispiel für Grenzen, Grenzüberschreiter. Wir hatten ein junges Pärchen bei uns zu Hause, die hatten so einen ganz süßen kleinen Hund mit. So einen kleinen Labrador-Welpen, echt so ein ganz putziges, süßes Kerlchen. Der war, weiß ich nicht, 3 Monate alt oder so, also ein richtiger Knuffel. Und dann fragte dieses junge Pärchen mich, ob der Hund bei mir bleiben könnte, weil sie eben, die wollten, glaube ich, in die Stadt, und um dem Hund das nicht zuzumuten, haben sie gefragt, ob ich ein paar Stunden auf den aufpassen kann. Habe ich gerne gemacht. Und er spielte so bei uns im Wohnzimmer rum und vergnügte sich da und knackte unsere Schuhe an und so, schlief zwischendurch mal wieder. Und irgendwann guckte ich so um die Ecke, da sah ich, wie der immer so um unsere Couch herumschlawenzelte und da so ganz sehnsüchtig nach oben guckt. Und ich dachte, aha, dieser kleine Hund, der weiß schon, dass man zumindest normalerweise als Hund nichts auf der Couch zu suchen hat und überlegt sich vielleicht jetzt schon, wie man das so bewerkstelligen könnte. Und dann guckte ich ein paar Minuten später nochmal, was der gerade so macht. Da saß der kleine Kerl vor unserer Couch so mit einer Pfote oben. Und ich machte, zuckte er zusammen, also dem war das ganz klar. Und da lief er da so wieder rum und tat so, als wäre nichts. Und dann 10 Minuten später guckte ich nochmal um die Ecke. Da saß der da beide Pfoten um, machte seinen Hals ganz lang und sondierte schon mal da oben die Lage, wo die bequemsten Kissen sind und so. Ich machte wieder und er wieder weg und tat so, als wäre nichts. Und dann musste ich telefonieren und war ein bisschen abgelenkt. Und beim nächsten Mal, Sie können sich's denken, da thronte dieser kleine Kerl da oben auf der Couch, guckte mich mit schiefgelegtem Köpfchen an, aus seinen super süßen braunen Labrador-Welpenaugen guckte er mich so an, so nach dem Motto, Süßte, geht doch, hätten wir doch gleich so haben können. Und ich habe gedacht, ja, perfekt, so funktioniert Grenzüberschreitung. Das war ja jetzt was Witziges, war überhaupt nicht schlimm, kein Thema. Aber so funktioniert Grenzüberschreitung. Einmal nicht hingeguckt, einmal nicht aufgepasst. Und Sie haben schon den anderen, ich sag mal so, den Feind wieder im Haus. Ich kann Ihnen da auch nichts anderes sagen, als dass Sie wirklich klar an Ihren Grenzen festhalten müssen. Glauben Sie nicht, wenn Sie heute sagen, oh, heute ist mir das so anstrengend, ach, lassen wir alles laufen. Glauben Sie nicht, dass es morgen leichter wird. Morgen wird es nicht leichter, morgen wird es schwerer, weil der andere auch schon wieder so ein bisschen vorgerückt ist. Also ich kann Ihnen da leider auch nur sagen, bleiben Sie an Ihren Grenzen ganz konsequent dran. So, und jetzt wird es mal Zeit für eine kleine Gesprächspause, damit Sie die Möglichkeit haben, an den Tischen sich über das Thema auszutauschen. Wir sehen die Impulse hier jetzt nochmal auf der Wand, die wir bisher hatten, damit Sie sich so ein bisschen orientieren können. Für ein Gespräch ist es am besten immer, wenn Sie an dem weitermachen, wo es bei Ihnen so geklingelt hat und wo Sie gesagt haben, ja, genau das ist mein Thema oder das ist meine Schwierigkeit, da kann man immer am besten einhaken, da muss man nichts Künstliches konstruieren. Eine Bitte habe ich allerdings. Wenn ich bei diesem Thema zu einer Gesprächspause einlade, habe ich immer so ein bisschen komisches Gefühl, weil was ich nicht möchte, ist, dass Sie die nächsten 10 Minuten hier sitzen und voll über irgendeine nervige Person in Ihrem Leben ablästern, mal so richtig Dampf ablassen. Damit ist Ihnen ja nicht geholfen. Üben Sie da schon mal jetzt bei sich selbst zu bleiben, mal zu gucken, was hat das denn mit mir zu tun? Gibt es eben zum Beispiel sowas bei mir, was da immer so angetriggert wird? Oder wie sieht es mit meiner Fähigkeit, Grenzen zu setzen aus? Wie sieht es mit meiner Fähigkeit zu vergeben aus? Bleiben Sie möglichst bei sich, den anderen brauchen Sie nur ganz kurz mal zu erwähnen. Und dann melde ich mich von hier vorne so ungefähr in 10 Minuten wieder. Eine gute Gesprächspause Ihnen. Man glaubt es kaum, aber Ihre Gesprächspause ist leider schon wieder zu Ende. Ja, vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Austausch. Wie ich schon am Anfang sagte, in der Regel haben wir ja alle an irgendeiner Stelle eine Betroffenheit oder hatten Sie mal oder werden Sie mal haben. Und dann ist es ganz gut, wenn man mal von anderen hört, wie geht ihr denn damit um, was hilft euch? Das, was in so einem Vortrag an Impulsen kommt, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was Sie eben auch an Lebenserfahrung haben. Und da können Sie ja auch noch ganz viel anderes Gutes weitergeben. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Bevor ich jetzt noch die nächsten beiden Impulse mache, möchte ich gerne noch mal kurz was zu den Büchern sagen, weil ich dahinter dann gerade bei diesem Thema oft gefragt werde, wo finde ich was und wie geht's, wo kann ich da was weitermachen. Also ein Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, ist dieses Buch Du bist dir anvertraut, geistlich und persönlich wachsen, weil ich bin der Überzeugung, wenn ich selber stabil und stark bin, wenn ich eine kraftvolle Persönlichkeit habe und auch in meiner Beziehung zu Gott und zu Jesus sehr gefestigt bin, dann habe ich das beste Instrument, um einfach stark durchs Leben zu gehen und auch solchen schwierigen Menschen mit solchen schwierigen Menschen in guter Weise umzugehen. Deswegen, also wenn Sie da noch mal ein bisschen was so für sich, für Ihre Stärke, für Ihre Beziehung mit Gott und Jesus tun wollen und auch für Ihre Person, dann empfehle ich Ihnen dieses Buch sehr. Dann, ich glaube, das hattest du gerade schon, dieses Frauengeflüster. Ich erwähne das deswegen, weil es so eine super lustige Geschichte gibt, die muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Also das Buch heißt Frauengeflüster. Und Anfang des Jahres sprach mich ein Mann an und sagte zu mir: Frau Hinz, Sie haben doch das Buch Bettgeflüster geschrieben, oder? Ich, nein, kein Bettgeflüster, Frauengeflüster. Da war der super enttäuscht. Weil er wollte seiner Frau das gerne zum Valentinstag schenken und hatte sich dadurch so den einen oder anderen schönen Tipp für diverse Schäferstündchen erhofft, mit Tipps von mir. Und ich habe gedacht, nee, ganz falsche Spur, hat gar nichts damit zu tun, ist ein Frauengeflüster. Und in diesem Buch finden Sie das Thema des heutigen Vormittags auch als ein Kapitel. Und ein Buch stelle ich Ihnen auch noch vor, weil es eben vielleicht für manche auch sehr wichtig ist. Das ist das Buch Katastrophenglück, Krisen erleben und überwinden. Ich hatte vor ungefähr 15 Jahren eine heftige Erschöpfungsdepression. Ich hatte damals auch ganz viel mit Angst- und Panikattacken zu tun. Das war eine Zeit, in der ging es mir super, super schlecht. Und als ich da so halbwegs raus war, habe ich den ersten Teil dieses Buches geschrieben, Katastrophenglück. Das gab es damals schon so als ein kleines Büchlein, wo ich beschreibe, ja, wie ich da reingekommen bin, was bei mir für Hintergründe in meiner persönlichen Biografie auch sind, aber auch welche ersten Schritte ich gegangen bin, um da rauszukommen, sehr locker und leicht zu lesen. Also kein schwergewichtiges Buch über Depression. Aber dann haben wir nochmal überlegt, der Verlag hat nochmal überlegt, wir wollen das gerne nochmal weiterstrecken. Und ich habe jetzt dazu einen zweiten Teil geschrieben und beide Teile sind in diesem Buch drin, unter dem Thema 10 Jahre später. Und das ist ja nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Das eine ist ja, dass man aus Krisen im Leben so rauskommt, ne? Also so erste Schritte geht. Aber das zweite ist ja, dauerhaft auch an Themen dran zu bleiben. Also auch was wir heute gehört haben, ist ja eins zu sagen, ja, ich versuche das jetzt mal, ne? Aber kontinuierlich an Themen dran zu bleiben, dass wir in bestimmten Bereichen unseres Lebens wirklich stabiler werden, gesünder werden, reifer werden, unsere Persönlichkeit stärker wird, das ist ja das Wichtigere. Und in diesem Buch geht es eben dann auch drum, was ist so weiter geworden und was hat sich eben auch stabilisiert. Und andere Sachen finden Sie da auch. So, jetzt machen wir weiter mit dem fünften Impuls. Wir sehen jetzt nochmal die beiden nächsten Impulse, die jetzt noch kommen. Der fünfte Impuls, der lautet: Lassen Sie den anderen los. Bei dem, was ich gerade gesagt habe, so beim Thema Grenzen ziehen, geht es in erster Linie darum, dass Sie Ihren eigenen Lebensraum behalten, also schützen oder ihn auch wieder ausweiten, wenn er dann bereits zu eng geworden ist. Es geht nicht darum, den anderen, den schwierigen Menschen zu verändern. Das ist ein, und das haben Sie vermutlich auch schon festgestellt, sinnloses Unterfangen. Wir können einen schwierigen Menschen nicht verändern. Wir können sowieso einen anderen erwachsenen Menschen nicht verändern. Es sei denn, derjenige will das, also er will selber an manchen Themen arbeiten, dann ist es gut, wenn wir an seiner Seite sind, ihn unterstützen und ihn fördern und ihn helfen. Wobei auch da ganz klar sein muss, den Bärenanteil an Arbeit hat der andere und nicht wir. Also da muss man auch wieder aufpassen, dass das nicht zu sehr in unsere Richtung schwappt und wir dann hinterher arbeiten. Nein, den Bärenanteil hat der andere. Will der andere das aber nicht, also will der gar nicht sich verändern und was an seinem Thema tun, dann haben Sie keine Chance. Und es ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit schwierigen Menschen, dass wir an diesen Punkt der Kapitulation kommen. Ich gebe auf. Ich habe keine Chance, den anderen zu verändern. Ich lasse los. Möglicherweise haben Sie schon seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren unglaublich viel Zeit und Energie in den schwierigen Menschen und in seine Veränderung investiert. Und verständlicherweise sind Sie jetzt am Ende Ihrer Kraft und Möglichkeiten. Sie sind immer um den anderen herumgesprungen, sie haben die Arbeit für ihn getan, sie haben geholfen, sie haben unterstützt, sie sind immer um den anderen rumgetanzt und haben sich alles Mögliche überlegt, wie es denn gehen könnte. Und der schwierige Mensch sitzt inmitten ihres Regentreibens, ganz tiefenentspannt, guckt sich an, wie sie da so schön arbeiten, und er verändert nichts. Achten Sie mal drauf, Sie spielen inzwischen völlig verrückt, während der andere sich keinen Zentimeter verrückt. Die Erkenntnis, es hat bis jetzt nichts gebracht und es wird auch in Zukunft nichts bringen, ist eine bittere und eine heilsame zugleich. Bitter ist diese Erkenntnis, weil wir uns eingestehen müssen, dass wir unglaublich viel Zeit und Kraft und Energie im Grunde verschwendet haben und dabei selbst ganz viel Federn gelassen haben und eben viel Kraft gelassen haben, die wir ja gut und gerne für unser eigenes Leben hätten brauchen können. Heilsam ist diese Erkenntnis aber auch, weil das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht häufig ein ganz fruchtbarer Boden ist, auf dem was Neues wachsen kann, auf dem auch Gott etwas Neues wachsen lässt. Ich gebe auf. Ich lasse los. Mit diesem Schritt geben Sie den anderen frei, wieder sein eigenes Leben zu leben. Sie trauen ihm das zu, dass er das auf die Kette kriegt, aber Sie muten es ihm auch zu. Denn jetzt, wo sie nicht mehr immer dazwischen gehen, wo sie nicht mehr helfen, unterstützen, alles gerade bügeln oder gerade rücken, was der andere so vermurkst hat, wird der andere möglicherweise zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist das dann auch der Auslöser dafür, dass der andere endlich sich an die Arbeit macht, weil er wirklich merkt, da ist keiner mehr, der diese Arbeit für mich tut. Und ein sechster Impuls, ein letzter Impuls: erobern Sie Ihr Leben zurück. Wenn Sie lange Zeit mit einem schwierigen Menschen zusammengelebt haben, kann es sein, wird wahrscheinlich auch so sein, dass dieser schwierige Mensch unglaublich viel Raum in ihrem Leben eingenommen hat, in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, in allem. Also sie sind voll mit diesem schwierigen Menschen. Aber Gott hat ja für sie eine ganz, ganz andere Perspektive. Gott möchte ja gar nicht, dass sie da ständig von so jemand anders so drangsaliert und besetzt sind, sondern er möchte, dass sie frei seiner Bestimmung gemäß leben. Er hat sie wertvoll und einzigartig gemacht und er möchte, dass sie viel Möglichkeiten und Raum haben, ihre Einzigartigkeit, ihre Begabung und Fähigkeiten und alles, was so in ihnen steckt, zu leben und dass sie nicht ständig so mit diesem Ding schwieriger Mensch beschäftigt sind. Er möchte, dass sie weiten Raum für ihr Leben haben und nicht so zusammengekauert in einem Eckchen ihres Lebens hocken, weil der andere so viel Raum einnimmt. Und weil das so ist, es ist so wichtig, dass sie ihren Lebensraum wieder zurückerobern, da wo er ihnen schon flöten gegangen ist, oder ihn wieder erweitern. Sie können das tun, sie erobern diesen Lebensraum zurück, indem sie ihren Blick von dem anderen abziehen und wieder auf sich selbst und auf ihr eigenes Leben richten. Je mehr sie sich wieder mit sich selbst beschäftigen, mit dem, was ihr Leben ausmacht, mit dem, was Gott in sie hineingelegt hat an Gaben und Fähigkeiten, mit dem, was ihre Wünsche und Bedürfnisse sind, umso weniger Raum wird in ihrem Kopf noch sein für die ständigen Grübeleien über diesen schwierigen Menschen. Sie haben dann ganz viele andere Sachen zu tun und die sind dann auch viel wichtiger. Den eigenen Lebensraum zurückerobern bedeutet auch, dass sie immer wieder mal dafür sorgen, dass sie zu einer guten emotionalen Distanz zu dem anderen zurückzufinden. Und dafür brauchen sie immer wieder Zeiten am Tag oder in der Woche oder im Monat, wo sie mal ohne diesen schwierigen Menschen sind. Ein Raum, wo sie ohne diesen schwierigen Menschen sind. Also wo sie ganz sicher sind, wenn ich hier bin, dann kann ich mal auftanken und dieser schwierige Mensch wird mir nicht dauernd dazwischen funken. Und dann haben sie gegebenenfalls eben auch wieder Kraft, in diese Situation, wenn es denn so sein soll, wieder zurückzugehen. Sie erobern ihr Leben auch zurück, indem sie alle sinn- und nutzlose Grübeleien über den schwierigen Menschen einstellen. Und das muss ich mir selbst immer wieder sagen, weil ich bin so ein richtiger, kann mich in viele Sachen so richtig reingrübeln. Und ich muss dann lernen, mir auch immer wieder zu sagen, stopp. Also wenn das so in Ihnen, wenn Sie merken, das geht so in mir los, warum der andere denn wieder und er hätte doch aber und er müsste doch aber und eigentlich und blablabla. Halt, stopp. Es ist nicht Ihre Aufgabe, über den schwierigen Menschen nachzudenken und über seine Probleme. Das ist seine Aufgabe. Sie brauchen das nicht tun, also trainieren Sie das ein, üben Sie das ein, an dieser Stelle immer direkt auszusteigen aus der Grübelspirale und Ihre Gedanken wieder auf was anderes auszurichten, sich irgendeiner anderen Tätigkeit zuzuwenden. Beten an dieser Stelle, wundervolle Möglichkeit, tue ich dann, dass ich da versuche, diese Sachen oder diesen Menschen so Gott zu bringen und dann drehe ich mich um und sage, so, da ist er jetzt und ich werde mich jetzt nicht weiter damit beschäftigen. Und bewahren Sie sich Ihren Humor. Humor ist eine wundervolle Möglichkeit, um Situationen zu deeskalieren und auch eine wundervolle Möglichkeit, um emotionale Distanz aufzubauen. Ich habe das so mit meiner Tochter auch des Öfteren mal, kürzlich hatten wir noch mal so eine Situation, oder ist schon ein bisschen her, da hat sie noch bei uns gewohnt, da bin ich dann nämlich auch da hoch, auch in dieses Messi-Chaos hoch, und dann habe ich eben auch so ein paar klare Ansagen gehabt, wo ich gesagt habe, das muss bis heute Abend auf jeden Fall erledigt werden. Und sie saß da auf ihrem Bett und dann verdrehte sie so die Augen, ne, wie nur Töchter das können, wenn die Mütter was von ihnen wollen, und verdrehte so die Augen und dann sagte ich zu ihr, ja, deine Mama ist schon im schwierigen Alter, ich glaube, das liegt an den Wechseljahren. Und dann musste sie grinsen und sagte, ja, und ich kriege morgen meine Tage. Wir Frauen mit unseren Hormonen. Und da mussten wir beide so ein bisschen lachen oder schmunzeln. Die klare Ansage, die stand ja trotzdem im Raum und die war auch unverrückbar. Aber wir hatten uns das angewöhnt, durch so einen, ja, könnte man sagen, humorvollen Ballwechsel, den Dingen so ein bisschen die Schärfe zu nehmen und da die Spannung so ein bisschen rauszunehmen. Versuchen Sie also, dass Sie sowohl für sich den Humor bewahren, dass Sie auch immer mal wieder über Sachen lachen können, aber versuchen Sie das auch im Gespräch mit den anderen einzubringen. Ja. Sechs Impulse, die ich mir selbst immer wieder zusprechen muss und von denen ich weiß, dass sie nicht leicht einzuhalten sind oder nicht umzusetzen sind. Denn sie erfordern eben auch von uns ein erwachseneres und ein reiferes Verhalten. Nicht nur der schwierige Mensch muss sich verändern und an sich arbeiten. Wir müssen es eben auch tun, damit sich eben solche Systeme wieder lösen. Und dabei wird dann ganz schnell deutlich, der schwierige Mensch, der braucht in unserem Leben nicht nur der Problememacher zu sein, sondern er kann für uns auch eine Wachstumshilfe sein. Denn durch so einen schwierigen Menschen, zumindest weiß ich das aus meinem Leben, habe ich manches gelernt, was ich sonst nie gelernt hätte. Oder manches eingeübt, was ich sonst ohne diesen massiven Druck auch nie eingeübt hätte. Und in diesem ganzen Prozess ist für mich immer wieder Gott so mein wichtigster Begleiter und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss noch das Ende aus dem Frauengeflüster, nicht aus dem Bettgeflüster, aus dem Frauengeflüster lesen, der Abschluss von diesem Kapitel, womit das Ganze dann so zusammengefasst wird. Gott ist für mich in diesem ganzen Prozess mein wichtigster Begleiter. Denn durch ihn lerne ich, in der Wahrheit zu leben und mir und anderen nichts vorzumachen. Eine Wahrheit, die klar sieht und die Augen aufmacht, anstatt sie zu verschließen. Eine Wahrheit, die mit Liebe, Achtung und Wertschätzung dem anderen gegenüber verbunden ist. Von ihm lerne ich auch Demut. Ich habe kein Recht, mich über einen schwierigen Menschen zu erheben, denn auch ich habe meine blinden Flecken und meine dunklen Seiten. Auch ich lebe ausschließlich von der Gnade und Vergebungsbereitschaft Gottes. Darin unterscheide ich mich in nichts von dem anderen. Bei Gott lerne ich auch loszulassen. Er hat das Leben des schwierigen Menschen im Blick und darüber hinaus alle Möglichkeiten, ihn zu verändern. Wenn ich den anderen loslasse und meine Verantwortung für ihn abgebe, dann fällt er in Gottes Hand. Und dort ist er bestens aufgehoben. Aber bei Gott lerne ich auch stark zu sein und zu kämpfen für die Einhaltung meiner Grenzen und für den Lebensraum, den ich brauche, um mich zu entfalten. Er ist mein Rückenstärker, mein Vorausgeher, mein Wegfreimacher und mein Mutzuflüsterer, damit ich mich gegen schwierige Menschen behaupten kann. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr sehr aufmerksames Zuhören und wünsche Ihnen im Umgang mit Ihren schwierigen Menschen, die hoffentlich ganz, ganz selten vorkommen, alles Gute und viel Kraft und Weisheit und Klarheit. Und ich hoffe, der Vormittag hat Ihnen an dieser Stelle ein wenig weitergeholfen. Herzlichen Dank.